Wissen Sie, was das Problem ist, Walter? Das Problem ist, es gibt kein Motiv. Der Fall ist deshalb so schwierig, weil es kein Motiv gibt. Die Tat erscheint völlig sinnlos. Und deshalb ist sie auch zugleich so grausam. Kein Motiv, also kein Sinn. Wie können wir die Tat dann verstehen? Mensch, indem wir die Sinnlosigkeit der Tat begreifen.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 55 mit Katrin Hildebrand.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Bianca Jasmina Rauch.
Hallo, danke für die Einladung.
Und wir senden live aus Saarbrücken, denn die Festivalsaison geht los. So hätte das vielleicht ohne Pandemie gießen, aber das wurde nichts. Aber wir sprechen trotzdem über die Highlights vom Festival Max-Ophüls-Preis und vielleicht auch über die Zukunft des deutschen Nachwuchskinos. Ich bin Christian Eichler. Hi. Kathleen, wir sprechen über ein Festival, aber konnten das alles nur streamen. Wie doll vermisst du denn, mal so richtig wieder irgendwo vor Ort zu sein, mal wieder richtig in einem Kino zu sein?
Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile ziemlich gut eingerichtet in der Situation. Ich habe ein kleines Kind und es ist eigentlich sehr gut vereinbar, jetzt das Kind immer mal zu betreuen und dann wieder einen Film zu gucken, abends noch was zu machen. Ich freue mich eigentlich, dass ich das Haus nicht verlassen muss, weil es in meiner Lebenssituation ohnehin schwierig für mich wäre, in Kinos zu gehen. Und jetzt kommen die Festivals und die Filme der Welt auf unsere Computer und das empfinde ich zumindest persönlich doch als eine positive Corona-Folge.
Ja, das ist interessant, ne? Also, dass wir jetzt quasi Zugang zu Festivals haben. Ich habe leider verkackt, mich bei Sundance früh genug anzumelden, aber das wäre sogar auch möglich gewesen, ne? Also, man kann tatsächlich sogar weltweit jetzt bei Filmfestivals mitmachen, was natürlich ganz cool ist. Kathleen, schön, dass du das erste Mal hier im Podcast bist. Du bist Redakteurin für Kultur und Medien bei der SZ, ne? Mit dem Schwerpunkt Film und Serien. Ich habe auch gelesen, dass du vorher Literaturwissenschaft und auch Rhetorik studiert. Hilft es eigentlich beim Texten und Podcasten zum Beispiel? Ich finde nämlich persönlich Rhetorik mega spannend, aber ich weiß darüber fast nichts.
Ja, es kommt drauf an, wie man sich so seine Schwerpunkte aussucht in dem Studium. Und ich habe eigentlich so ein verkapptes Philosophiestudium unter dem Deckmantel der Rhetorik gemacht. Deswegen habe ich da jetzt keine besonderen Podcast-Skills mitgenommen, muss ich sagen. Es hilft einfach nur mal als zusätzliche Analyseebene, wenn man Filme guckt. Aber ich bin jetzt nicht mit irgendwelchen fiesen Tricks gewappnet hier.
Okay, aber ja, das ist aber auch spannend. Und Bianca, schön, dass du wieder da bist. Du bist Filmwissenschaftlerin und Kritikerin, ja unter anderem bei den Filmlöwinnen und dem Indie-Film-Talk. Wie war das jetzt für dich so, Max-Ophüls Preisfestival? Denn wir waren ja alle noch nie da, ist uns jetzt hier so aufgefallen. Also eventuell sprechen wir auch darüber, weil die Pandemie gerade ist, fand ich eigentlich ganz interessant. Wie war das für dich jetzt, das zu streamen? Wobei, du hast auch was im Kino gesehen in Wien, ne?
Ja, genau. Also erstmal zum Festival. Ja, genau, das fand ich jetzt eine schöne Möglichkeit, dass es überhaupt ging, dass ich das miterlebt habe quasi, weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr bin ich nicht hingefahren, weil von Wien nach Saarbrücken ist dann doch eine umständliche Ecke, um jetzt mal vorbeizuschauen. Und ja, von dem her war es schön und auch dann doch auch angenehm, über die Woche verteilt sich so ein bisschen einzuteilen, wann man die Dinge anschaut, weil wenn man jetzt echt am Festival live ist, bin ich nach 3 Tagen dann manchmal schon so ein bisschen geplättet. Und das, also wenn man jetzt mal alles auf die positiven Aspekte eingehen will. Und ja, natürlich vermisst man dann nachher mit Leuten zu quatschen oder diese Publikumsgespräche sind man natürlich auch online ganz spannend. Aber ja, dann fehlt halt einfach das Leute kennenlernen. So, das fand ich schon schade natürlich. Da ist jetzt, geht man dann nicht in ein Breakout-Room nach der Zoom-Session. Aber ja, und einen Film habe ich tatsächlich in Wien schon mal gesehen, aber nur einen kleinen Teil davon, aber vielleicht kommen wir noch später dazu.
Ja, das ist interessant, finde ich, vor allem, wenn man an solchen Veranstaltungen jetzt teilnimmt, ohne zu wissen, wie das eigentlich wirklich ist. Also warum machen wir das überhaupt jetzt hier im Podcast? Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal hatte ich schon oft vom Festival Max-Ophüls-Preis gehört. Das ist ja so quasi das Festival des deutschen Nachwuchsfilms. Also es findet jedes Jahr in Saarbrücken statt. Man sagt auch, dass beginnt eigentlich immer die Festival-Saison in Deutschland. Es ist so, dass man mit seinen ersten drei Filmen da antreten kann. Also es sind oft auch eben Debütfilme dabei, es sind Filmemacher, Filmemacherinnen dabei, von denen wir vielleicht später noch irgendwann viel hören werden, ne? Vielleicht erst in 4, 5 Jahren oder sowas, die da so ihren ersten Karriereschritt irgendwie hinmachen. Und ich fand das immer sehr spannend. Und einerseits diese Perspektive, also ich habe das dann, so viel man sich beschwert über die Oscars oder über die Berlinale, mir ist richtig aufgefallen, dass mir sowas weggebrochen ist am Anfang diesen Jahres, also irgendwas, was so ein bisschen Eventcharakter hat für diesen Podcast. Und dann habe ich gemerkt, dass man ja sich die Filme vom Max-Ophüls-Preis-Festival anschauen kann online und dachte, das wäre vielleicht einfach mal eine gute Sache, mal so ein bisschen Festival-Feeling irgendwie wieder zu schnuppern. Aber man fühlt sich schon so ein bisschen so wie, ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die hat jetzt angefangen, in einem neuen Ort zu studieren im Oktober und war halt noch nie da, also, weil diese Veranstaltung, die weiß gar nicht, wie es da aussieht, weiß, glaube ich, die wird die Uni gar nicht finden, wenn sie da hinfahren würde, sie wüsste gar nicht, an welcher Haltestelle sie aussteigen müsste wahrscheinlich, und so ein bisschen ist es halt auch so, eher so, in Saarbrücken kennt man sich jetzt natürlich nicht besser aus, weil man hat nur die Filme gestreamt, und genau, ich würde sagen, wir quatschen halt mal so ein bisschen drüber, was haben wir gesehen. Ist natürlich immer eine Sondersituation, dass jetzt, wenn ihr das hört, ihr könnt die Filme jetzt erstmal alle nicht schauen, wir wissen nicht, wann kommen die wie raus, was haben die für Releases und so weiter, ne? Deswegen versuchen wir euch trotzdem mal so ein bisschen mitzunehmen und uns halt zu fragen, ja, was war da vielleicht interessant und was sind, vielleicht erkennen wir auch Trends oder sowas, ne, keine Ahnung. Ich kann auch sagen, ich war schlecht organisiert und das Festival war, glaube ich, so mittelmäßig organisiert auf eine Art. Also ich habe sehr spät erst gefragt nach einer Akkreditierung, die noch bekommen, was sehr cool war. Aber wir haben in unserem Discord auch viel darüber gesprochen. Es gab viele auch Schwierigkeiten. Also die haben ja so ein Streaming-Portal gehabt, bei dem man sich einloggen konnte. Aber viele hatten Probleme, Filme zu starten. Leute, die einen Festivalpass gekauft haben, konnten das erst nach ein paar Tagen machen. Bei mir war es dann auch so, dass manche Filme dann wieder rausgefallen sind und so weiter. Hat dann aber alles geklappt, also die Leute waren super nett und haben einem dann noch die Links geschickt, aber das merken wir, glaube ich, auch gerade, dass halt nicht nur die Schulen oder irgendwer anders überlegen muss, wie digitalisieren wir uns, sondern das auch halt die Festivallandschaft macht, aber wir haben es geschafft. Wie fandet ihr das denn so jetzt erstmal vorher? Ihr habt ja beide mehrere Filme gesehen, wir haben ja alle so, weiß ich nicht, wie viele Filme, 7 oder weiß ich nicht was gesehen. Das ist natürlich jetzt nicht ein Einblick in den ganzen Wettbewerb, aber könnt ihr so ein kleines Vorfazit treffen? Bianca, wie war das?
Naja, ich muss sagen, ich kann ja nur so ein Vorfazit treffen für die Auswahl, die ich selber getroffen habe, die ja ein bisschen natürlich von Interessen zusammenhing, und weil wir bei der Filmwirbeln ja auch immer Filme nehmen von Frauen, also von weiblichen Regisseurinnen oder wo Frauen in der Hauptrolle sind, und deswegen habe ich da auch meinen Fokus drauf gesetzt. Ich fand auf jeden Fall spannend, also was mir so aufgefallen ist, Filme, die Themen behandeln, wo Personen zwischen verschiedenen Identitäten quasi sind, also sei das jetzt eine Herkunft oder Sexualität, und also ich habe auch in den Gesprächen gemerkt, also es waren dann oft Themen, die aufgegriffen wurden, die schon in der Hinsicht schienen, ja, dass sie diese Generation einfach beschäftigen, also zum Beispiel, ich habe jetzt einige Dokumentarfilme auch gesehen, zum Beispiel der Case U oder König Bansa und seine Tochter, gingen alles um diese Themen. Also genau, also ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zum vorigen Jahr, aber das könnte ich so als Vorfazit mal treffen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging oder ob euch auch sowas Ähnliches aufgefallen ist sozusagen.
Ja, ich habe mich bei den Filmen, die ich mir ausgesucht habe zum Anschauen, auf das Wettbewerbsprogramm Spielfilm konzentriert. Und da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass es in ganz, ganz vielen von diesen Filmen um Underdog-Figuren ging. Also Leute, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft stehen, die sich nicht genügend gesehen fühlen, wahrgenommen fühlen. Es wurden vor allem sehr, sehr viele Migrationsgeschichten erzählt, also Figuren, die selbst ihr Land verlassen oder deren Eltern das Land verlassen haben, die dann in ihrem neuen Land als fremd wahrgenommen werden. Es ging um Frauen, zum Beispiel eine von ihrem kleinen Kind überforderte Mutter, die dann einfach abhaut und das Kind mit dem Vater alleine lässt. Also das fand ich ganz schön, dass man mal Perspektiven gezeigt bekommt, die, was auch immer wieder kritisiert wird, so im Mainstream-Kino oder auch im üblichen Fernsehprogramm, vielleicht nicht ganz so oft vorkommen. Das fand ich interessant und was mich dann im nächsten Schritt doch sehr positiv überrascht hat, war, dass dann für diese Figuren aber auch nicht unbedingt so eine übliche Lösung gefunden wird während der Erzählung der Geschichte, sondern dass es entweder manchmal gar keine Lösung gibt oder eine unerwartete. Jedenfalls halten sich viele der Filme aus diesem Spielfilmwettbewerbsprogramm nicht komplett an die klassische Heldenreise, die man aus dem Film gewohnt ist. Und das fand ich ganz erfrischend.
Ja, interessant, weil wir natürlich auch alle irgendwie andere Filme gesehen haben, deswegen man gar nicht so genau verstehen kann wahrscheinlich, wer
Ja.
kommt aus welchen Gründen, zu welchem Fazit. Das ist schön, dass wir jetzt darüber reden. Ich war ein bisschen unterwältigt von dem Angebot. Also ich hatte sehr Lust auf das Festival, aber hatte schon das Gefühl, dass man, vielleicht im Gegensatz zu dem, was du eigentlich gerade gesagt hast, deswegen liegt es vielleicht an den unterschiedlichen Filmen, dass man schon sehr in traditionellen Erzählkonstrukten ein bisschen verhaftet ist, dass es natürlich viele Themenfilme sind, ne? Und es stimmt, also es sind tatsächlich relevante politische Themen, die da eben im Film verhandelt werden, wobei sich das gar nicht so stark, hatte ich das Gefühl, von anderen Festivals unbedingt unterscheidet, ne? Also es ist natürlich auch so, dass wir das auf der Berlinale ganz oft haben. Also quasi wichtiger politischer Konflikt wird anhand von einer kleinen Personenkonstellation erzählt. So, das ist eigentlich ja oft so, dass wir das im Festival Kino haben. Was mir hier, und das finde ich ja auch natürlich gut, wenn da relevante Themen drin sind, mir hat so ein bisschen die Radikalität gefehlt in dem, was ich gesehen habe. Also ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt, wohin will man eigentlich dann später mit diesen Filmen? Also möchte man einen Tatort mal machen? Will man zu Netflix? Möchte man auf der Berlinale laufen? Oder möchte man wirklich irgendwie einen radikalen neuen Film irgendwie hier entwerfen? Und das habe ich nicht so richtig viel gesehen eigentlich. Ich fand ein paar Sachen ganz gut, aber ich fand vieles vielleicht nicht schlecht, aber schlicht irgendwie. Also wo ich wirklich so dachte, okay, ja, ich sehe, was so die Vorbilder sind, ob das internationale sind oder eben deutsche, aber ich weiß nicht so genau, ob das. Also ich sag mal so, es ist jetzt keine Riesenhoffnung bei mir aufgeflammt, dass ich dachte, okay, die sind, das ist ja alles super spannend, so dann ist der deutsche Film ja gerettet, aber das werden wir sehen, weil vielleicht habt ihr ja andere Sachen gesehen.
Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Zum Teil ging es mir auch so, muss ich sagen, aber vor allem in so formaler Hinsicht. Also
Ja.
ich hatte mir von einem Nachwuchsfilmfestival eigentlich erwartet, dass da sehr viel mehr Widerständiges Ungesehenes im Grunde stattfindet, weil die Leute noch aus so einer Unisituation heraus vielleicht Experimentalfilm begeistert sind oder die Filmgeschichte an komischen Stellen aufgeschlagen haben und sich damit was identifizieren, was ihnen später ausgetrieben wird von der Filmbranche. Und da hast du komplett recht, finde ich. Also davon habe ich auch wenig gesehen. Es gab so ein paar Filme, die mir dann auch besonders in Erinnerung geblieben sind, die hier und da was probiert haben zumindest, aber von gewagt haben, würde ich an der Stelle auch nicht sprechen.
Ja, wenn ich auch noch gleich was dazu sagen kann. Ich habe ja auch im Spielfilmschiene eben nur zwei Filme gesehen, weil ich mich auch wenig angesprochen hat in dem Sinne. Aber es geht mir gerade in letzter Zeit überhaupt so, oder vielleicht hat sich das dann in dem Festival wiedergespiegelt in meiner Auswahl, dass eben man auch so ein bisschen übersättigt ist eben von diesen Erzählmustern, die man halt kennt und die man immer wieder sieht und dass da mal was gebrochen wird, dass es einen wirklich total anspricht, wie du auch sagst, dass es einen das totale Lust nimmt, dass man da den Film sieht. Das habe ich auch nicht so gefunden. Also schon hier und da was Schönes, wo ich mir gedacht habe, okay, zum Beispiel bei Nico fand ich viele schöne Momente in dem Film. Das war aber auf dann einer sehr kleinen Ebene, also so auf einer sehr feinen Ebene. Und hingegen bei Borger habe ich mir dann öfter gedacht, okay, jetzt haben wir wieder diesen dramaturgischen Kniff und den, aber wird sich wahrscheinlich gut für Netflix eignen, was jetzt nicht per se was Negatives ist, aber so ging es mir in der Hinsicht bei den Spielfilmen auch.
Und wie immer der Hinweis, Cuts gibt's ja nur, weil viele Leute uns finanziell unterstützen und ihr könnt da auch dabei sein. Müsst ihr nochmal nachschauen auf steadyhq.com/cuts. Dann bekommt ihr unsere Specials, dann bekommt ihr unsere Mailbags, dann kommt ihr auf unseren Discord. Dann ist das Leben einfach geiler. Schaut mal vorbei. Danke an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, man muss ja sagen, die müssen ja trotzdem auch finanziert werden. Ne? Ist ja nicht so, dass man da unbedingt von der Uni direkt das Geld kriegt, da den Film zu machen oder sowas.
Ja.
Wenn man überhaupt halt von der Filmuni kommt, gibt ja auch Quereinsteiger, die hier waren. Und Susanne Heinrich, die ja 2019 da auch, ich glaube auch gewonnen hat mit Das melancholische Mädchen. Ich hatte sie auch mal, als dieser Podcast noch Shots hieß, im Interview. Die hat einen ganz interessanten Artikel beim Filmdienst auch geschrieben. zur DFFB und wie da mittlerweile Projekte ausgewählt werden und dass es halt sehr viel um Vermarktung geht und auch sehr viel um Streaming und dazu landen und so weiter. Und es ist halt die Frage, ob man das merkt, weil ich habe das Gefühl, politisch Relevantes, das hat auch Netflix und so gemerkt, dass das interessant ist auf jeden Fall. Nur die Form oder wie man, also wie erzählt man dann das, ne? Dass man irgendwie mittlerweile diversere Charakterkonstellationen hat und sowas, ist ja, glaube ich, was wir alle super finden. Nur macht man dann auch was daraus? Das hatte ich so oft so ein bisschen das Gefühl, das passiert hier nicht. Aber lass doch vielleicht mal bei Nico bleiben, Bianca. Das ist ein Film von Eline Gehring. Die hat, die Hauptdarstellerin aus dem Film hat ja auch den Preis gewonnen für bestes Schauspiel. Wie fandst du denn den Film? Kannst du kurz noch, kriegst du noch zusammen, worum es ging?
Ja, also es geht um Nico eben, die Protagonistin, die in Berlin wohnt. Sie arbeitet als Altpflegerin und es plätschert eigentlich, also es plätschert so dahin, sagen wir mal am Anfang, also es beginnt so als sympathische Indie-Komödie und dann wird sie Opfer von einem rassistischen Angriff von so einer Stegerinnengruppe, die sie zusammenschlägt und dann verändert sich für sie total was. Also sie wird dann nachdenklich und ihr fallen dann einfach die Dinge auf den Kopf und vieles, was halt auch eben so Alltagsrassismus oder Sexismus, glaube ich, war so die Idee sozusagen hinter dem Film, dass das, was einem immer begleitet, dass sie das dann mit diesem einen Schlag besonders trifft, so wie die Spitze eines Eisbergs. Und das fand ich in dem Film total schön. Es gab hier viele Nuancen und diese quasi, ja, also ihre Verarbeitung des Ganzen war nicht so plump dargestellt, sondern es hatte dann wirklich Momente gegeben. Also es gibt dann ihre beste Freundin, mit der sie viel unterwegs ist. Dann gibt es eben die Personen, die sie pflegt. Das waren auch Laiendarstellerinnen. Also da gab es auch sehr frische Szenen in dem Sinne, weil die auch improvisiert waren teilweise. Genau, und trotzdem hat der Film, also ich weiß nicht, soll ich hier lieber nicht spoilern oder wie handhaben wir das?
Also, ja, wenn du drum rumkommst, ist vielleicht nicht schlecht.
Okay, dann sagen wir mal so, die Grundstimmung des Films musste nicht so dramatisch oder negativ sein, wie das ja oft auch bei solchen Geschichten ist, habe ich das Gefühl, um halt ernst genommen zu werden. Also weil vielleicht die Intention dahinter, dass politische Themen oder der Diskriminierung in so einen ernsten Kontext oft gebettet sind. Und das, finde ich, hat hier so eine schöne Mischung gegeben zwischen diesen Feinheiten, zwischen durchaus dramatischem, aber dazwischen auch immer sehr witzige Momente einfach. Also das war so wo der Film besonders hervorgestochen ist für mich.
Ja, ich habe den auch gesehen und der ist mir auch mit am stärksten in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das liegt wirklich sehr an der ja nun auch ausgezeichneten Schauspielerin. Die heißt Sarah Fazilat und ist selbst Deutsch-Perserin. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil die so wahnsinnig frisch, fröhlich, echt selbstbewusster diese junge Frau gespielt hat. Und am Anfang passt das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Underdogs nämlich auch gar nicht auf sie, weil sie halt super cool drauf ist eigentlich und ihren Job gut macht, erfolgreich ist in dem Sinne. Also, und dann bricht halt diese Gewalt plötzlich in ihr Leben ein und dieser Rassismus, der vorher für sie gar keine so große Rolle gespielt zu haben scheint. Überhaupt dieses ganze Identitätsthema kommt wirklich erst damit so in ihr Leben hinein. Und was mir daran gefallen hat, ist die Art, wie sie diesen Angriff dann verarbeitet. Das hast du eigentlich auch gesagt, Bianca. Die ist nicht so ganz typisch von der Narration her, fand ich. Also ich glaube, das kann man spoilern. Sie fängt dann an, Karate zu lernen, ja, um sich zu schützen gegen andere Angriffe, aber auch um so ihre Verletzlichkeit loszuwerden, die sie da entdeckt hat durch diese Gewalt. Und sie will sich so ein bisschen hartleibiger machen, hat man das Gefühl. Und ich dachte da die ganze Zeit, in einem amerikanischen Film oder so einem klassischen Hollywood-Film wäre das dann wahrscheinlich die Lösung. Dann würde sie irgendwann wieder in so eine Gewaltsituation kommen und sich dann wehren können und dann würde sie sich besser fühlen. Und das passiert hier aber nicht. Es gibt keine weitere Gewalt. Und es hilft ihr aber auch nicht so komplett, dass sie da diesen Sport erlernt. Es sind dann andere Sachen, viel kleinere, stillere Dinge, die ihr nach und nach so ein bisschen helfen. Aber es ist vor allem einfach auch Zeit, die vergeht. Und das hatte für mich einen sehr, sehr realistischen Effekt und einen, den ich sehr sympathisch fand.
Ja, ich weiß, was ihr meint. Also gerade auch mit den Laiendarstellern diese Szenen, ne? Also der Karatelehrer, der wahrscheinlich selber tatsächlich einer ist, fand ich tatsächlich genial. Auch ich fand auch den Turn ganz interessant. Also dass am Anfang eben sie versucht, wirklich das dann zu lernen, um damit umzugehen und sich wehren zu können. Und am Ende nimmt das ja nochmal eine andere Drehung und wie er sie dann auch anschreit und sagt, so nie wieder wird dir das passieren und sowas. Ne? Also man ist selber so richtig aufgepeitscht, wenn man das sieht. Und auch natürlich die tollen Szenen als Altenpflegerin da mit dieser älteren Frau auch gut beobachtet, fand ich. Also da hat sie ja so schwarze Schlieren am Arm und dann sagt sie so, ja, du musst sie halt, du musst sie mit dem Kissen halt auf das Fenster drauflehnen, ne? Sonst hast du das wieder. Und sie sagt, ah, wieder alles dreckig, naja. Und das fand ich auch wirklich ganz, ganz schön gemacht. Der nimmt so ein bisschen so einen Turn dann später in so eine leichte Großstadtgeschichte, so eine Halbliebesgeschichte, wo es dann vielleicht auch wieder um Gewalt geht, so eine verlorene Solidarität irgendwie, da, die da drin vorkommt, was ich auch nicht schlecht finde, aber da hatte ich auch so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt muss noch die Station so ein bisschen kommen. Also ich fand es auch nicht schlecht. Aber so richtig krass umgehauen hat mich das jetzt auch nicht, muss ich sagen. Aber ich musste, Bianca, du hast die Serie ja auch, glaube ich, sehr gefeiert, I May Destroy You gesehen. Und ich fand es ganz interessant, dass wir in der Serie, das ist aber nochmal flippiger und witziger und schneller eigentlich gemacht, wir auch das Gefühl haben, die wissen eigentlich, dass das gesellschaftliche Probleme sind. Aber sie hat so selbst noch nicht erfahren. Und das fand ich halt, natürlich ist das bei Identität und Identitätspolitik ja immer so ein Thema, dass halt eine bestimmte Identität zu haben, ist schon im Einfallstor für Gefahren und ist an sich leider schon politisch. Und ich finde, das hat der Film so ganz gut gezeigt. Bianca, du hast gemeint, Borger fandst du nicht so gut. Das ist ja der Gewinnerfilm dieses Festivals. Der ist von Jörg Fabian Raabe. Es geht um einen eigentlich erstmal Jungen in Ghana, der auf dem Schrottplatz arbeitet und dann eben die Chance hat, nach Deutschland zu kommen. Er denkt, er kommt zu einem Verwandten ist es, glaube ich, von ihm, um dann da zu arbeiten. Wir sehen, was ich clever gelöst fand, glaube ich auch finanziell, wir sehen diese Flucht dann tatsächlich nicht. Also wir sehen dann nur, er kommt dann tatsächlich an. Und dann ist es aber nicht so. Ich war nämlich erst so ein bisschen an diese neue Version von Berlin-Alexanderplatz erinnert, also wo jemand als Geflüchteter kommt und dann irgendwie so ein bisschen anfängt, kriminelle Machenschaften zu machen und sich dann immer weiter hochzuarbeiten und so weiter. Aber was der Film macht, was ich ganz interessant fand auf jeden Fall, ist, dass es nicht nur darum geht, jemand kommt in ein anderes Setting und muss sich zurechtfinden, sondern kommuniziert auch immer wieder mit dem Ort, aus dem er kommt und reist da auch immer wieder hin. Und dieser Begriff Borger steht ja eben in Ghana für jemanden, der es quasi zu was gebracht hat, der nach Europa gekommen ist und jetzt irgendwie reich ist. Aber wir sehen in dem Film, das ist nur so ein Schein, ne? Also eigentlich schmuggelt er eben Sachen aus Ghana und taucht dann da aber als dieser große Business Mann auf und merkt dann doch, wie er auch die Leute von da vernachlässigt. Ich fand dieses Hin- und Herreisen nicht so schlecht, aber ich fand, sonst war das sehr, sehr konventionell, was ja auch, wenn man neuer Filmemacher ist, verstehe ich schon, warum man das machen will, also warum man das so episch aufziehen will und so groß erzählen möchte tatsächlich, um zu zeigen, ich kann das auch. Und ich finde, der Film hatte einen soliden, sehr hochwertigen Look eigentlich, hat eine große Geschichte erzählt, aber hat sich für mich auch zu viel an diesen typischen Erzählstationen so ein bisschen abgearbeitet. So, also die Freundin ist dann auch wieder enttäuscht und keine Ahnung, wo ich dachte, ich hätte, glaube ich, hier lieber mehr Aushandlung im Gespräch, glaube ich, gesehen, als so typische Spielfilmstationen einfach. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, ich glaube, das war auch bei mir das Problem. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, abgesehen eben von diesen Stationen der Erzählung, die gefühlt erfüllt werden mussten, hat mir so ein bisschen noch mehr von der Hauptfigur gefehlt, irgendwie im vielleicht das Verhältnis zu einer anderen Figur oder mehr emotionale Tiefe. Also jetzt nicht die ganze Zeit, aber irgendwie einen Aspekt, der mich vielleicht dann noch richtig abholt. Und so hatte ich das Gefühl, vielleicht hat der Film auch zu viel gewollt. Also, dass er eine Geschichte erzählt und versucht, sie so viele verschiedene Facetten unterzubringen und verschiedene Etappen seines Lebens, was dann vielleicht dazu geführt hat, dass es dann so ein bisschen in kleine Stückchen gefallen ist und aber so von der Psychologie her ein bisschen wenig überbleiben konnte. Also das war einmal so meine Vermutung, warum ich dem Film gegenüber so empfunden habe. Also abgesehen davon, dass man vielleicht persönliche Vorlieben mit hat, aber von der Erzählgestaltung.
Ja, ich habe den jetzt noch nachgeholt, nachdem ich die anderen Wettbewerbsfilme schon geguckt hatte. Und ich fand den natürlich sehr gut gemacht. Das ist immer so ein furchtbarer Satz, aber der war sehr, sehr souverän. Also für einen frühen Film von jemandem, von einem Regisseur, war das wirklich ziemlich beeindruckend. Aber Ich hatte schon auch einen ähnlichen Eindruck wie ihr beide, dass mir da so ein bisschen mehr Frage, irgendwas Raues oder Unerwartetes hat mir da doch gefehlt. Ich fand aber auch einen Punkt politisch so ein bisschen schwierig. Ich wüsste gerne, was ihr dazu sagt, nämlich ist dann die Lösung für ihn, für die Hauptfigur, die von Eugene Boateng sehr schön gespielt wird, dass er dann irgendwann doch zurückkehrt nach Ghana, zumindest vorläufig, aber doch für eine gewisse Zeit. Das bleibt so ein bisschen offen. Und er scheitert natürlich an Deutschland und das ist alles auch traurig mit anzusehen. Aber wie fandet ihr, dass das im Grunde aus dem Film so eine Botschaft spricht wie, liebe Migranten, bleibt lieber zu Hause?
Das fand ich interessant, weil er dann tatsächlich auch diese Einstellung so ein bisschen übernimmt, ne? Als er dann gefragt wird von einem Familienmitglied, das auch nachkommen soll, kannst du mir Geld leihen, um das zu machen? Und er sagt, ja, bleib lieber da. Ich glaube, das ist natürlich so eine Zerrissenheit oder eine Frage, die es oft gibt bei Migration. Und ich weiß nicht, ob der Film, also ob man das so lesen kann, dass der Film sagt, und das ist die Lösung tatsächlich. Nur würde der Film wahrscheinlich eher sagen, für ihn war es so schwer, dass er das als eine Lösung für sich irgendwie erkennt, ne? Ich weiß nicht, ob man es so. Ob die das so, oder der, ob Jörg Fabian Raabe, der den Film gemacht hat, das als Lösung tatsächlich sieht oder nur sagt, so, es funktioniert halt so schlecht, dass es hier von der Person als Lösung erkannt wird. Ich hatte nur das Gefühl, dass bei manchen dieser oberflächlich politischen Filme ich das Gefühl habe, der greift niemanden so richtig an, dieser Film. Und das hatte ich halt hier auch bei dieser Geschichte, dass ich so dachte, man fühlt sich so richtig nicht eigentlich angegriffen davon. So, man hat das Gefühl, er reist jetzt da hin und her und es klappt nicht so richtig und dann ist er eben zu Hause. Und es gibt das natürlich mit seiner weißen Freundin, ne, dass man so merkt, so die erzählt ihrer Tochter gar nichts von ihm und so. Also hier wird schon auch Rassismus und sowas thematisiert, aber es bleibt alles sehr oberflächlich. Das war auf jeden Fall mein Eindruck auch.
Ja, vielleicht, weil es eher eben seine Reise jetzt erzählt wird und dann so Schwierigkeiten dazwischen kaum so thematisiert werden, eben wie du sagst, also was jetzt vielleicht ein Angriff oder ein Kommentar auf das System wäre, was ich hier auch so ein bisschen vermisst habe. Also es war so irgendwie so, ja, er switcht jetzt zwischen hier und da, also zwischen Ghana und Deutschland und manchmal so ein bisschen geschönt die Situation wahrscheinlich, also oder so märchenhaft ein bisschen dargestellt, was ich in dem Fall so ein bisschen schade fand, also wo man auch eben noch mehr hätte rausholen können oder vielleicht einen Erzählstrang dafür weglassen, vielleicht die Liebesgeschichte, weil irgendwie ja, also ich habe, weil jetzt weil sie ja die jetzt eben für diesen Konflikt dann noch da war, also okay, jetzt passiert mal noch was, passiert ihm noch was Schlechtes, aber vielleicht wäre da mehr Platz noch für was anderes gewesen. Also, aber jetzt, wo ihr sagt, auch mit dem Ende, ich denke, wenn ich jetzt an andere Geschichten denke, wo es auch um Geflüchtete geht, die aus Westafrika, glaube ich, sind das alle, an die ich jetzt denke, nach Deutschland kommen oder nach Österreich, gibt es eigentlich immer ein schlechtes Ende. Also wenn es Berlin-Alexanderplatz oder weiß ich, ob ihr mal Joy gesehen habt von Suda Bemrottesai, geht es ja auch um das Thema, also nochmal ein bisschen andere Rahmung, aber ja.
Ja, man weiß ja auch nicht, was man sich anderes wünschen sollte, jetzt dramaturgisch, ne? Also so ein Happy End für eine Flüchtlingsgeschichte, das wäre vielleicht ganz schön zum Ansehen, aber ja, auch nicht furchtbar interessant, wenn man weiß, es ist dann die eine Happy End-Geschichte, die hier erzählt wird und Millionen andere gehen furchtbar aus. Ich sehe da auch jetzt keine Lösung für. Aber ich fand halt, der Film war so angelegt als große Anklage an das Gesamtsystem. Also jetzt gar nicht nur an die Aufnahmegesellschaft, sondern so eigentlich an den globalisierten Kapitalismus. Denn es geht halt auch um diese Schrottsammlergeschichte. Da kommen die abgelegten Elektrogeräte aus Europa nach Afrika. Die sind voller giftiger Substanzen, aber die Afrikaner leben dann dort davon, dass sie die auseinandernehmen und das, was irgendwie noch verwertbar ist, daran zu Geld machen. Es sind so viele politisch brisante Themen, die da angerissen werden, dass ich am Ende eben ein bisschen enttäuscht war von diesem, er geht zurück und da ist es dann wieder okay. Also das war mir dann zu wenig für all die Themen, die der Film aufgemacht hat. Das war dann so eine Versöhnung mit dem Status quo, die man natürlich für das Individuum nachvollziehen kann. Aber als Aussage von einem Film fand ich es dann ein bisschen schwach.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Also es werden sehr viele Sachen so klein mal angerissen, die eigentlich schon reichen würden, um einen sehr interessanten gesellschaftskritischen Film zu machen. Aber durch diese Reisegeschichte dann ist es fast so ein bisschen Backdrop am Ende, weil man, glaube ich, gleichzeitig auch noch einen epischen großen Film machen wollte. Und das finde ich eben interessant, oft bei solcher Art von Filmen, dass das Thema eigentlich politisch relevant ist. Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, natürlich, man lernt jetzt hier unglaublich viel. Also das fand ich auch ganz gut, wie er switcht zwischen den Settings. Und wir merken, wie er auch sich ganz unterschiedlich gibt, wenn er auf Deutsch redet, wenn er zu Hause ist und so weiter. So. Aber es stimmt schon. Also da wäre eine, glaube ich, größere Radikalität drin gewesen. Oder man hätte an kleineren Punkten, glaube ich, viel größere Verhandlungen irgendwie aufmachen können. Und vielleicht ein Film, den ich am besten fand, den ich gesehen habe, weil das auch ein ähnliches Thema ist, dass da drin kommt. Und da hatte ich das Gefühl, dass der mehr angreift und auch mehr aushält, ist Mein Vietnam, eine Doku von Tim Elrich und Hien Mai. Es geht da um eine vietnamesische Familie, die in Deutschland wohnt, also hauptsächlich ein Ehepaar, das vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist und die beide putzen in so einem großen Unternehmen und gleichzeitig eben sehen wir die fast nur in dieser Dokumentation in ihrer Wohnung eigentlich. Und das ist auch, fand ich das visuell sehr interessant, obwohl das natürlich echt ist, aber dieser Gegensatz von diesen großen, kahlen Büroräumen, die jeden Tag geputzt werden müssen, also diese krass anstrengende, eintönige Lohnarbeit und dann das Leben, das sich zu Hause abspielt. Und das Interessante an dem Film ist, dass der hauptsächlich diese Geschichte dieses Ehepaars, aber auch die Geschichte der Migration über das Digitale erzählt, denn wir sehen die hauptsächlich beim Skypen, also hauptsächlich im Internet verbunden mit Vietnam. Die haben da ein Haus, dann gibt es eine Naturkatastrophe, dann wird das beschädigt, dann muss es repariert werden und so weiter. Und wir sehen diesen ewigen Austausch mit Vietnam und eigentlich auch das Leben mit den Familienangehörigen da. Und da sind Szenen drin, bei dem man denken würde, wenn es ein Spielfilm wäre, würde man denken, das ist eine geniale Szene. Also es ist dann zum Beispiel so, dass die Schwester, ist es glaube ich, der Frau, stirbt und dann gibt es da ganz eindrückliche Szenen, vor allem die Beerdigung und diese die Zeremonie eben, die da abgehalten wird, die dann 2 Tage lang dauert und dann sitzt man eben 2 Tage lang quasi vorm Laptop, ab und zu geht man mal weg und holt sich einen Kaffee und macht was anderes und dann ist man wieder da und dann bricht diese Übertragung ab, als gerade dann der Sarg zum Grab gebracht werden muss und dann gibt es einen ganz langen Streit darüber, warum habt ihr dann nicht die Handys angemacht, ihr wisst doch, ihr habt doch gesehen, dass hier irgendwie Google nicht richtig funktioniert hat, ihr habt doch alle Smartphones und dann meinen, ja, wir mussten was tragen und es ging nicht so richtig. Und dann sieht man, wie das so abreißt, die Beziehung, aber wie man gleichzeitig immer noch so stark verbunden ist. Und das ist anders. Natürlich ist das nicht erdacht, dieses Konzept, sondern es ist ja ein Dokumentarfilm. Aber ich finde es interessant, weil wir eben oft solche Migrationsgeschichten ja erzählt bekommen, wo jemand eben eine Person dann kommt und wie muss sie sich zurechtfinden. Aber hier geht es hauptsächlich eben darum, dass man noch nach sehr vielen Jahren in diesem ständigen Austausch ist und wie so ein Doppelleben führt, was ja ganz viele Menschen kennen, die selber migriert sind oder deren Vorgeschichte eine Migrationserfahrung beinhaltet. Und das fand ich sehr schön hier gezeigt, weil der Film auch auslässt, was vielleicht noch so da ist. Also wir sehen dann, dass die Mutter immer noch versucht, Deutsch zu lernen und so weiter. Also wir sehen, sie geht auch in Sprachkurs und so weiter. Aber wir sehen eigentlich nicht, passiert da eigentlich in Deutschland noch bei denen noch anderes, außer eben diese Kommunikation mit Vietnam. Und da gibt es auch so, der Vater sitzt ganz oft dann vorm Laptop und trinkt Bier und macht Karaoke online und so. Und das fand ich einerseits bedrückend, das zu sehen, weil man dachte, krass, irgendwie sind es 30 Jahre und man muss immer noch diesen blöden Job machen und man hofft eigentlich immer noch, dass man zurückkommt. Aber man hat zum Beispiel kein Geld, dahin zu fliegen. Man hat halt nur diese Kommunikation und gleichzeitig natürlich auch schön diese Idee, wir können aber immer noch verbunden sein mit einer anderen Welt. Und ich will das jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube, wir kennen das natürlich jetzt alle im ganz Kleinen bei der Pandemie, ne? Dass auf einmal Abstände viel größer werden, dass man manche seiner Freunde seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat, sondern auch nur noch aus Zoom-Calls und sowas kennt. Deswegen fand ich das sehr, sehr schön hier umgesetzt.
Ich habe nicht gesehen, aber ich habe drüber gelesen. Und ich habe auch gelesen, dass die Filmemacherin selber auch dann im Film zu sehen war, oder?
Ja, genau.
Okay, fand ich irgendwie auch spannend, dass sie da, aus ihrer Familie, dass dann auch ja, die 2 Generationen irgendwie sind. Was ich auch bei, das passt eigentlich auch noch ganz gut thematisch, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, König Bansa und seine Tochter, aber das lief, glaube ich, nicht im Wettbewerb, das war auf dieser Watchlist. Und da ging es ja auch um, auch aus Ghana, ein Mann, der mit 22 nach Ludwigshaft, glaube ich, gekommen ist. Und den kann man auch auf Wikipedia nachschauen, den König Bansa. Und der ist in Ghana in einer Region, wo 200.000 Leute leben, wirklich der König. Und er ist auch ständig verbunden mit seiner alten Heimat über Telefon und regelt Dinge, trifft Entscheidungen, ob eine Person zum Beispiel Geld bekommt, um dann weiß ich, zu investieren in ihr Geschäft oder für Krankenhausaufenthalte und so weiter. Und das war im Dokumentarfilm ist das auch. Und von Agnes Lisa Wegner. Und genau, es geht dann eben um ihn und um eine sehr witzige Person und dann um seine Tochter, die eben in Deutschland geboren ist und die halt auch wahrscheinlich mal die Nachfolgerin werden soll, also die Königin. Und ich fand es auch sehr spannend, wie die beiden unterschiedlich mit der Situation umgehen, also dieses Dazwischensein. Also weil die Tochter sagt, sie fühlt sich nicht als Deutsche, aber gleichzeitig ist sie ja in Deutschland geboren. Und ihr Vater sagt zum Beispiel, er fühlt sich total als Deutsche und er ist doch Deutsche. Ach, du bist doch auch Deutsche. Und also es waren hier total unterschiedliche Stimmungen oder auch Empfindungen, die aufeinander geprallt sind, ohne dass das Ganze dann auch zu... Also, es gab eine lockere Stimmung auch in dem Film dabei und trotzdem Themen, die auch ernsthaft besprochen wurden. Also fand ich auch so ein Pluspunkt von dem Film und hat doch also thematisch wieder voll passt zu dem, was wir auch vorher besprochen haben, zu den Filmen, aber eben wieder auf ganz andere Weise.
Ja, diese Hybriditätserfahrung, ne, das ist natürlich, also das kennen natürlich ganz viele Millionen Menschen auf der Welt und man hat schon das Gefühl, dass das im Kino mittlerweile auch auf jeden Fall stärker thematisiert wird, auch von späteren Generationen, ja. Kathleen, hast du noch was gesehen, was gut ist?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich eigentlich gerne noch von Bianca die Geschichte hören würde, wie sie drei Freunde, zwei Feinde gesehen hat, auch als Wienerin und dann mit diesem speziellen Erlebnis, was du da noch hattest. Aber ich kann gerne erst noch mal erzählen, was ich noch interessant fand. Das ist nämlich ein etwas kleinerer Film aus dem Wettbewerbsprogramm, der heißt Die Sonne brennt. Und das ist eigentlich so ein ganz klassischer Berliner Nachwuchs-Indie-Film. Also eine junge Frau in Berlin trifft verschiedene Männer und es klappt nicht so richtig. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessant, weil die junge Frau ist nämlich eine Französin, die nur gebrochen Deutsch spricht und meistens dann auf Englisch mit ihren Partnern kommuniziert. Und man denkt halt bei junge Französin auch noch hübsch in einer anderen Stadt, denkt man irgendwie erstmal an Nouvelle Vague und denkt, ah, das ist eine schöne Sommerromanze. Aber dann ist es was ganz anderes, nämlich so eine Enttäuschungsgeschichte einer jungen Frau, die wie fast alle jungen Frauen aufgewachsen ist mit dieser Prinzessinnen-Erzählung. So irgendwann, mein Kind, wird der Prinz kommen und der gibt dir dann dein Selbstwertgefühl. Du musst nur erkannt werden als die großartige Person, die du bist. Und mit dieser Haltung geht sie raus in die Welt, die ist Anfang 20 und erlebt dann aber in Berlin ja so furchtbare Männer. Also auf den ersten Blick wirken die ganz okay, halt so ein bisschen Hipster, bisschen gebildet und so, bisschen künstlerisch drauf und reden darüber, was Kunst ist, rauchen dabei und trinken Bier. Und die sind aber, auch wenn sie diese romantischen Codes bedienen, die man halt so kennt aus Filmen und Büchern, sind es einfach wahnsinnig egozentrische Arschlöcher. Und wie diese Erkenntnis so einbricht in ihr Leben und in ihre Weltwahrnehmung, das ist ganz traurig, aber auch realistisch und in dem Fall, in diesem Film halt auch mal formal, wenigstens ein bisschen interessant gelöst. Also es gibt ja viele solche Bild-in-Bild-Konstruktionen und Ultra-Nahaufnahmen, wo man immer das Gefühl hat, ah, ich kann nicht das Ganze sehen und ich erkenne noch nicht, wie alle Zusammenhänge sind. Und das hat für mich auch bildlich eben ganz schön gezeigt, wie man sich als junge Frau, die hinausgeht, alleine in die Welt, in große Städte und so gelegentlich fühlt. Das fand ich innovativ, auch wenn ich verstehe, dass es eher als kleinerer, hübscher Film im Wettbewerb wahrgenommen wurde.
Hatte ich auch Lust drauf, dann ging der Stream aber nicht mehr.
war bei mir auch so.
Kein Nerv, mich mehr zu melden. Aber erzähl doch nochmal deine Story, Bianca.
Achso, die drei Freunde, zwei Feinde Story.
Ja, genau.
Ja, ich hätte den Film oder habe ihn zum Teil im November, ich glaube 2. November war das, in Wien gesehen, in einem kleinen Kino. Es war eigentlich eine ganz nette Premierenstimmung. Also Regisseur war auch wieder der Sebastian Brauneis und auch ein paar Leute, die mitgespielt haben. Und genau, waren es vielleicht so 20 Leute oder so. Und ja, wir haben dann den Film gesehen, aber dann nach 20 Minuten so ungefähr wurde die Vorstellung leider abgebrochen, weil da gerade der Terroranschlag so einen Bezirk weiter stattgefunden hat. Genau, und dann hieß es vom Leiter des Kinos, wir sollen doch unseren Verwandten Bescheid geben, dass es uns gut geht. Und deswegen hat er halt den Film gestoppt. Und ja, dementsprechend ist dieses Filmerlebnis ein bisschen leider von dieser Situation überlagert, weil ich glaube, wir haben dann nur noch bis 3 Uhr nachts oder so ausgeharrt im Kino, aber leider ohne den Film fertig zu schauen. Ja, dementsprechend, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich auf jeden Fall ihn sehr lustig, er ist ja auch sehr übertrieben fand, aber natürlich dieses Wienerische sehr genossen habe, weil ich das ja.
Ach, der spielt sogar noch in Wien, okay. Ja,
das ich glaube, das war schon, das, oder? Ich, oder
ja, der spielt in Wien.
Ja, ja.
Ja. Hm. Eben, und auch dieses ganze Wienerische und also, da, ja, ist halt dann total unser Schmäh. Ich weiß auch nicht, wie das dann für Leute ankommt, die da nicht so drin sind, finde ich dann immer spannend zu hören.
Ja, wir lieben das, wir lieben das. Wiener Schmäh, damit kriegt man die Deutschen doch immer. Ich fand, das war ein sehr schöner Film. Ich habe den an einem Punkt geguckt, wo ich schon einige sehr deprimierende Filme gesehen hatte. Es sind ja alle doch ein bisschen düster, wie man das von deutschen Nachwuchsfilmen erwartet. Und dann kam dieser bei aller Systemkritik, die auch da drin steckt, doch so heitere Film, in dem drei Freunde letztlich durch eine Wiener Nacht ziehen, aber parallel auch eine Revolte in ihrem Betrieb anzetteln, kam mir da ganz recht. Also ich war dann richtig erleichtert, mal wieder was Lustiges zu sehen. Diese drei Hacklerkinder, das ist auch ein Wort, das ich gelernt habe, das sind Arbeiterkinder. hat mir sehr gut gefallen, weil der auch sowas von dieser Rauheit hatte, die ich mir noch häufiger gewünscht hätte in dem Wettbewerb. Also es wirkte halt nicht in dem Sinne fernsehfertig wie manche von den anderen Filmen.
Ja, eine Sache, die nicht so fernsehmäßig war, sondern eher theaterhaft, war The Case You, oder, Bianca? Und da fand ich auf jeden Fall auch die Hintergrundgeschichte sehr interessant, habe ihn aber leider nicht mehr schauen können. Kannst du was dazu erzählen?
Ja, den fand ich auch, ja, hat mich total überwältigt. Ich glaube, ich war dann auch den ganzen Tag ein bisschen fertig davon, weil mir das auch sehr nah ging alles. Also es ging darum, genau, das ist nur in einem Raum von, ich weiß jetzt gar nicht, welche Filmschule, wurde der gedreht in ein paar Tagen und es ging darum, dass sich fünf Frauen, Schauspielerinnen, wieder getroffen haben, die vor Jahre zuvor an einem Casting teilgenommen haben, Filmcasting, wo sie sexuelle Übergriffe erlebt haben in der Castingsituation von Teammitgliedern des, genau, also des, des Filmteams. Und sie haben dann auch im Zuge dessen genau, also es war so, dass dann, genau, also kurz mal nachdenken, worum es ging. Jahre später hat dann der Regisseur diese Aufnahmen, die er während dem Casting gemacht haben, wo sie auch teilweise sich ausgezogen haben, die Schauspielerinnen, oder eben bekrapscht wurden und so weiter, hat er Aufnahmen gemacht und hat dann diese Aufnahmen für einen Film verwendet, sprich hat den kompletten Film aus den Castingaufnahmen gemacht. Und ist ja meistens so bei den Castings, dass du vorher unterschreibst, dass das Material verwendet werden kann. Wird ja oft für Making-of oder so verwendet. Und dementsprechend war die Situation dann rechtlich auch für die mal ziemlich schlimm. Und genau, dann haben sich eben ein paar Frauen zusammengetan und auch eine sind vor Gericht gegangen. Und das war, während der Film gedreht wurde, war das dann noch so mittendrin. Ich glaube, die sind dann in zweite Instanz gegangen oder ja, es war noch recht offen und genau, ja, sie haben im Film erzählt davon und haben auch Szenen nachgestellt, beziehungsweise haben versucht, eben sich zu erinnern, wie das ablief. Und ich finde, der Film hat das auch sehr gut aufgebaut. Also am Anfang, wenn man noch nicht weiß, worum es geht, auch eine gewisse Spannung auch reinzubringen, weil am Anfang die Frauen gesagt haben, ja, es geht um etwas, was ihnen passiert ist. Und dann erzählen sie aber erstmal über ihren Beruf als Schauspielerin, was sie daran gerne mögen und so weiter. Also es hat sich dann so nach und nach aufgebaut und ja, also war auch überhaupt dadurch, dass es nur in einem Raum gefilmt war, total gut gelöst. Also ich ja, war eigentlich echt beeindruckt davon und auch von den Personen und war dann auch noch im Publikumsgespräch und im Panel und ja, oder ich beeindruckt von dem ganzen Team.
Und was finden die quasi im Film oder in dieser Aufführung für eine Art, damit umzugehen? Oder klingt das da an? Also es wird ja nacherzählt, aber wahrscheinlich auch bearbeitet irgendwie.
Ja, ich ziehe raus, auf jeden Fall, was auch durchkam, quasi als sie versucht haben, das Positive in dieser schlimmen Situation zusammenzuhalten, dass sie sich halt gefunden haben und dass sie dadurch, dass sie sich zusammengetan haben, dann auch gegen dieses Unrecht, was ihnen widerfahren ist, versucht haben, etwas zu unternehmen oder sich eben zusammengetan haben und Dinge nicht einfach so stehen zu lassen. Und ich finde, was wo ich auch so persönlich anknüpfen könnte, ist dann eben diese, sagen wir unter Anführungszeichen, Kleinigkeiten im Alltag. Es muss ja nicht gleich jetzt so eine schlimme Geschichte sein, sondern auch schon vieles, was ja, was einem auch so begegnet, dass man da auch sofort aufbegehrt, sozusagen, oh, ihr seid aufbegehrt, also sagt Stopp. Und ich glaube, das war auch so, was der Film vermitteln wollte. Also quasi ja, die Dinge, die nicht sein sollten, auch ansprechen und bekämpfen. So. Und das in dem war es auch voll empowernd und motivierend. Und genau.
Das war auch eine ganz geile Szene, oder in Nico, wo dann sie in diesem Späti ist und der Typ kommt ihr irgendwie zu nah und ihre Freundin schreitet so ein und sagt ja, so, ey, das ist hier ihr Personal Space, hau mal ab.
Ja, voll, genau sowas.
Ja, das war super.
Ganz geil gelöst. Ich habe noch einen Film, da will ich eine kleine Lanze verbrechen. Das Massaker von Anröchte heißt der von Hannah Dörr. Und das ist so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, so dass, ah, hier verstehe ich auch, was man machen will. Und es klappt in weiten Teilen auch, aber dann am Ende ist es vielleicht nicht so radikal oder interessant, wie man es gerne gehabt hätte. Aber ich fand den Versuch nicht schlecht. Es geht darum, dass halt in dem Ort Anröchte ein Massaker passiert und Menschen, die so als hundische Reiter verkleidet sind, auf Pferden in diese Stadt stürmen und wahllos Leute köpfen. Und dann gibt es so zwei dusselige Kommissare, also einer so ein bisschen der alte Draufgänger und der andere so ein bisschen der jüngere Verträumte, die dieses Massaker dann aufklären sollen. Und wir haben das wie ein bisschen wie bei Filmen vielleicht von Roy Andersen oder wie vielleicht auch bei Helge Schneider oder so. Das hat so total seltsame Situationen, also wo er dann zum Bürgermeister kommt und der Bürgermeister sitzt mit Sonnenbrille und Füßen hoch da an seinem Tisch und sagt, ja, ist doch ganz schön hier. Und dann, ja, ich bin hier, um das Massaker aufzuklären. Es hat hier kein Massaker gegeben. So wird halt die ganze Zeit so miteinander geredet. Und dann gibt es eine ganz witzige Szene auch, wo die Jugendlichen, Verwahrlosten des Dorfs da in so einem Vergnügungspark sind. Und dann haben wir diesen, da gibt es übrigens einen geilen Mix auf YouTube, wie heißt das, Kommandatoren? Die Leute, die immer am Autoscooter so die Sachen ansagen. So ist ja auch so eine Szene. Und dann schießt er da in die Luft und keine Ahnung. Also das ist ganz witzig. Und irgendwann entschieden sie sich dafür, dass man den Fall gar nicht aufklären kann, weil das so böse ist, dass sie jetzt einfach wen festnehmen müssen. Und dann gehen sie halt einfach in die Bar und nehmen wen fest. Also ich fand so, dass 00 Schneider hier eigentlich schon anklang. Hab dann nur gemerkt, man braucht, glaube ich, noch ein bisschen besseres Gagwriting, um das richtig zu Ende zu bringen. So, also es reicht nicht nur die Absurdität der Situation, sondern ich glaube, so ein paar Kniffe muss man sich noch drauf schaffen, um das hinzubekommen. Aber ich fand das auf jeden Fall so den interessantesten auf jeden Fall von diesen Filmen, weil auch nicht so ganz klar ist, was er eigentlich über so Massaker-Situationen dann tatsächlich erzählen will oder auch über Anschläge, aber hat einen ganz gut vor den Kopf gestoßen und wirkte sehr aus der Zeit gefallen, obwohl es um aktuelle politische Themen da immer im Fernsehen ging, wirkte das so, als wäre das aus den 70er Jahren oder sowas. Den fand ich ganz witzig auf jeden Fall. Ja, also Hannah Dörr, glaube ich, kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Kathleen, hast du noch einen?
Ich würde gerne noch was sagen über die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Das ist auch einer dieser sehr souveränen und ja, im guten Sinne fernsehfertigen Filme für mich gewesen. Regie haben da Nadine Heinze und Marc Dietschreit geführt. Da spielen auch sehr bekannte Schauspieler schon mal mit. Emilia Schüle spielt die Hauptrolle. Günther Maria Halmer, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Fabian Hinrichs. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die aus der Ukraine nach Deutschland kommt, um da als sehr schlecht bezahlte 24-Stunden-Vollzeitpflegerin für so einen grimmigen alten Mann zu arbeiten. Der ist dement und es ist also wahnsinnig anstrengend und schwierig, mit dem da die Tage zu verbringen. Und das Schlimmste an der Sache ist aber, dass sie da wirklich wie eingesperrt ist in so einem 50er-Jahre-Bungalow irgendwo bei Hamburg in der Nähe. Und sie muss diesen Mann pflegen, der dann nach und nach anfängt, sie für seine Frau zu halten, die gestorben ist. Und sie darf währenddessen nicht ihre eigene Kleidung tragen, sie darf eigentlich nicht ausgehen, sie darf keinen Besuch mitbringen und das Schlimmste, es gibt auch kein WLAN in diesem alten Bungalow, deswegen kann sie nicht mit ihrem Sohn telefonieren, der in der Ukraine zurückgeblieben ist. Also das ist halt auch eines dieser sehr präsenten Themen momentan, dass Frauen ihre eigene Familie zurücklassen müssen, um woanders die Familien von wohlhabenderen Menschen zu pflegen. Das ist natürlich sehr dramatisch auch hier geschildert, wie sie dann Sehnsucht nach ihrem Sohn hat. Emilia Schüle spielt das sehr schön, auch wenn man sich natürlich fragt, wieso man da nicht doch eine Ukrainerin tatsächlich genommen hat. Also die Schüle scheint da ukrainisch gelernt zu haben. Sie spricht ganz oft in der Fremdsprache. Aber das, ja, schien mir so ein bisschen merkwürdig, auch wenn sie das sehr gut spielt. Und das Schöne und Befriedigende, nachdem man dann doch viele von diesen ein bisschen deprimierenden Film gesehen hatte, war halt, dass die am Ende doch die so eine Art Genugtuung erfährt. Und was den Film für mich interessant macht, war vor allem, dass er so tragikomische Elemente drin hat. Also zum Beispiel gegen Ende inszeniert die Maria, so heißt sie dann, in dieser Familie, die komplett dysfunktional ist. Also die Kinder sind auch beide ganz schrecklich. So ein Weihnachtsfest, bei dem die Familie so zwangsversöhnt wird. Also die Kinder werden dann gefesselt und geknebelt und müssen mit ihrem alten Vater nochmal Weihnachten feiern. Und in dieser Inszenierung finden die aber dann tatsächlich so ein bisschen wieder zusammen. Aber das war zum Teil ganz brutal tragisch, aber dann hat es wieder diese komischen Momente. Also das ist einer dieser schon fast zu souveränen Filme, die ich mir aber dann doch sehr gerne angeguckt habe.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Hast du noch einen letzten, Bianca?
Ja, einen habe ich noch. Ich habe noch gesehen und fand ich auch gut, Dear Future Children. Ich glaube, der hat auch einen Preis gewonnen, von Franz Böhm, sehr junger Regisseur. Der selber auch junge Leute porträtiert hat. Und zwar sind das Aktivistinnen, drei Aktivistinnen, eine aus China und eine aus Uganda und eine aus Hongkong. Und die sich für verschiedene Interessen einsetzen. Also zum Beispiel in Chile ging es vor allem um soziale Ungleichheit, gegen die sich die, leider weiß ich ihren Namen nicht mehr, ging sich um die 20 ist sie wohl einsetzt und in Uganda ging es um Klimawandel, also auch Fridays for Future Bewegung und in Hongkong natürlich ging es um die gerade brisanten Demokratie, das Thema. Und ja, der Film, ich finde, war auch sehr oder ist auch sehr zugänglich, also merkt man auch schon von der ganzen Gestaltung, aber es hat mich deshalb jetzt nicht gestört, wie wir das jetzt bei Borger Schluss gefolgert haben. Und also es hat sehr eben vielleicht diese drei Frauengeschichten aneinander und es gab immer wieder auch Aufstimmen. Wir waren auch teilweise mitten dabei, es gab Archivaufnahmen und ich finde, hat einen ganz guten Eindruck gegeben, was den dreien am Herzen liegt und wie das Leben auch als Aktivistin dann total auch das restliche Leben quasi beeinflusst oder über quasi dann ja einnimmt auch. Und das fand ich auch einen interessanten Punkt, den der Film auch so gezeigt hat und auch mal eben drei junge Frauen, abgesehen von Greta Thunberg, die uns ja allen bekannt ist und ja, also von denen hat mir auf jeden Fall zugesagt, der Film.
Ja, habe ich leider nicht mehr geschafft aufzuholen, aber hatte ich auch Lust drauf und dachte ich auch so ein bisschen, ne, dass es jetzt nicht nochmal Lisa Neubauer oder so ist, die natürlich alle super Arbeit machen und auch dokumentiert wurden, dass man da nochmal einen anderen Blick hat, habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste. Ja, genau, mal schauen, wann wir diese Filme alle sehen. Wir sind nicht durch alle durchgekommen, die wir geschaut haben, aber ich denke mal, das waren so ein paar Highlights, die wir hatten. Ihr könnt uns natürlich da draußen auch gerne eine Mail schreiben, katzpodcast@yahoo.com, falls ihr Sachen gesehen habt. Vielleicht ist es ja so, dass wir nächstes Jahr dann mal so richtig uns in Saarbrücken treffen können und dann mal darüber reden können, vielleicht auch mit
Ja,
Leuten, die die Filme gemacht haben. Oder so, genau. Dann würde ich sagen, sind wir vielleicht am Ende oder habt ihr noch, nee, ich würde mal sagen, mit welchem Gefühl geht ihr jetzt da raus, Kathleen? Und wenn du willst, kannst du auch noch einen Film anbringen, aber das ist jetzt hier das Ende des Podcasts.
ich gehe raus mit dem Gefühl der Überraschung, wie souverän diese Filme alle sind und würde mir aber gerne noch weitere solche Nachwuchsfilmfestivals angucken, um zu sehen, ob es da nicht doch mal Jahrgänge gibt, die sich im experimentellen Sinne doch noch ein bisschen mehr trauen.
Ja, vielleicht müssen wir uns dann in Rotterdam treffen. Ich glaube, da ist mehr experimenteller Film zu Hause, oder? Auf jeden Fall, also mit welchem Gefühl ich jetzt aus dem Podcast gehe. Also da gehe ich auf jeden Fall mit einem guten Gefühl raus und bin gerade ganz froh, ein bisschen gequatscht zu haben, weil das ja eben so gefehlt hat in dieser Festivalversion. Aber ja, finde auch, dass mir vorher gar nicht so aufgefallen, was ihr jetzt auch gesagt habt, eben ein bisschen mehr sich trauen, ein bisschen mehr was Radikaleres, dass das schön wäre, mehr zu sehen in Zukunft. Ja, also das Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr uns auch mal dort sehen. Ja. Aber bis dahin oder übernächstes Jahr. Vielleicht schafft es Sundance-Akkreditierung 2022.
Da wollen wir gar nicht mit anfangen, ja, mit diesen Zeitangaben. Jetzt kam heraus, dass James Bond nachgedreht werden muss, weil die Produkte im Film alle so veraltet sind, dass sie jetzt neue Uhren und neue Handys zeigen müssen. Also mal gucken, wann der Film kommt und auch wann wir auf dem Festival sein können. Aber ich würde auch sagen, man sieht auf jeden Fall, das kann man schon sagen, der deutsche Nachwuchsfilm ist nicht themenarm. Also wir haben jetzt nicht nur drei weiße Großstädter in Berlin, die sich gegenseitig ineinander verlieben oder sowas. Da ist mittlerweile schon was passiert, da haben wir andere Themen. Aber ich denke, auch formal ist da noch einiges zu holen und man kann die Themen vielleicht auch noch ein bisschen anders bearbeiten. Aber auf jeden Fall bleibt es auf jeden Fall zu hoffen. Und vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die wir gar nicht gesehen haben, könnt ihr uns schreiben. Und dann schauen wir mal, wann die sich so in die Kinos, falls sie wieder aufmachen, irgendwann verirren werden. Was ihr Kino? So macht, findet man. Das? Das verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Danke, dass ihr mit mir über das Festival Max-Ophüls-Preis gesprochen habt.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, gerne. Mir auch.
Und ihr da draußen, ihr wisst wahrscheinlich nicht, ich habe jetzt die Kinos schon angesprochen, wir müssen langsam mal wieder Classic-Folgen machen, ne? So viel kommt nicht raus und wir wollen ja nicht nur jetzt nur noch das machen, was Apple TV Plus, Netflix und Amazon oder sowas uns anbieten, sondern vielleicht auch mal ein paar andere Filme. Das heißt, nächste Woche geht's wieder leicht los. Wir werden dann trotzdem natürlich noch ein paar Streaming-Starts und sowas machen, also die Woche drauf dann zum Beispiel Malcolm und Marie von Netflix, aber jetzt wieder ein bisschen mehr uns mit Klassikern beschäftigen und diesmal bei späteren Folgen auch das Konzept haben, dass wir uns neben einem Klassiker auch so eine Strömung oder sowas nehmen und das so ein bisschen erklären. Falls ihr euch noch an die Slow Cinema Folge erinnert, wird das wahrscheinlich so ein bisschen so werden. Aber wir fangen erstmal mit was an, was mir wichtig war, weil das ist ja auch immer ganz cool bei Klassikern, dass ich sagen kann, was ich früher mal gesehen habe. Und zwar sprechen wir nächste Woche über Das letzte Einhorn. Das war nämlich, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich als Kind gesehen habe und ich bin mal gespannt, wie der sich so gehalten hat. Das gibt's dann hier in der nächsten Woche. Bis dahin, viel Spaß beim Streamen. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast@yahoo.com oder auf Twitter @car_eichler. Der Podcast ist auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste. Und auf Twitter gibt es uns natürlich auch, also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles. An dieser Stelle danke ich wie immer allen Leuten, die Katz es möglich machen. Das sind einmal unsere Studio-BossInnen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Diniak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Herrmann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemkow, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Simon Popp, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Louis Sir Axelot, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.